Willkommen im Finde Dein Mama-Konzept Podcast. Ich bin Caroline, Autorin, Vereinbarkeitsmentorin und Selbstmanagement-Expertin für berufstätige Mütter. Ich zeige dir, wie du deine To-Dos easy meisterst, alles unter einen Hut bekommst und endlich wieder Zeit hast für das, was dir wirklich wichtig ist und das ohne schlechtes Gewissen. Heute habe ich dir ein Interview mitgebracht und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Finde Dein Mama Konzept Podcast. Heute habe ich Diana Conte bei mir. Diana ist Mentorin und Begleiterin für Führungskräfte mit Familie und Gründerin von Reflected Leadership. Sie hilft berufstätigen Eltern, insbesondere Müttern in Führungsrollen, dabei echte Vereinbarkeit zu leben. Und dabei geht es nicht nur um Homeoffice und Teilzeitmodelle, sondern um eine nachhaltige Veränderung in der Führungskultur. Und sie berät auch die Firma an sich, beziehungsweise Inhaber, die HR-Abteilung. Ich freue mich mega heute auf das Interview und schön, dass du da bist.
Ich freue mich, da zu sein, liebe Caroline. Vielen Dank für die Einladung.
So gern. Jetzt erzähl doch gleich einmal Reflected Leadership. Wie bist du dazu gekommen und was ist das?
Ja, wo fange ich an, ne? Ich fange an bei meiner eigenen Mutterschaft wahrscheinlich. Ja, tatsächlich ist es so, dass ich komme ja selbst aus einer Führungsfunktion, aus dem Personalbereich. Und dann, ich sage immer, dann kam über Nacht mein Sohn. Das war auch tatsächlich so. Und für mich hat sich damit sehr vieles verändert. Also es heißt, die Elternschaft hat was mit mir gemacht. Und ich glaube tatsächlich, dass Menschen in Führungsfunktionen da auch nochmal einen anderen Bezug zur Elternschaft haben können. Ja, einfach aus eigener Erfahrung raus. Ich habe für mich festgestellt, dass es eben bei diesem Gefühl von Vereinbarkeit, insbesondere als ich selbst zurück in den Beruf bin, und ich habe mich ganz bewusst dann auch für eine Neuorientierung entschieden, nicht fachlicher Natur, sondern eher wie stelle ich mich auf? Das heißt, ich habe nach einer Rolle in Teilzeit gesucht und die auch gefunden, wollte trotzdem eben entsprechende Verantwortung haben und eben einen Gestaltungsspielraum von, im Grunde genommen, von wo ich komme. Bitte das Gleiche nochmal, aber einfach in Teilzeit und vor allem mit weniger Reisetätigkeit, weil ich vorher sehr viel gereist bin. Und dann dachte ich, meine Welt ist in Ordnung. Ich habe Teilzeit, Vereinbarkeit, Haken dran. Fakt war, das ist nicht geschehen. Weil ich, Klassiker, ich kam aus meinem hier High-Performance-Modus. Ne? High-Performance-Modus heißt dann an der Stelle auch viele Überstunden. Also ich hatte keine 40-Stunden-Woche schon vorher nicht. Und im Grunde genommen habe ich meine alten Muster mitgenommen auf die neue Rolle. Obwohl ich dachte, und deshalb sage ich auch, Homeoffice und Teilzeit reicht für Vereinbarkeit nicht, weil ich bin immer noch ich, wir sind immer noch wir. Und in der Regel nehmen wir die alten Muster mit, unabhängig davon, ob da ein Kind dazwischen ist oder mehrere Kinder. Wir nehmen uns wieder selbst mit. Mhm. Und mir wurde dann bewusst, dass es eben nicht reicht, äußere Themen zu regulieren, wie eben zum Beispiel Teilzeit oder flexible Arbeitsmodelle. Es ist alles super und es zahlt alles auf Vereinbarkeit ein, mega wichtig. Und doch reicht es nicht. Ich sage, am Ende geht es darum, dass ich mich selbst weiterentwickle, dass ich meine Themen anschaue, die ich habe. Eben bei mir war es zum Beispiel einfach dieses Thema Leistung gleich Überstunde oder eben überhaupt Überstunden sind. Das ist einfach so. Ne? Das war für mich, das hat zu mir gehört. Und das ist ja nur ein Symptom. Da waren ja noch viele andere Symptome, die sich gezeigt haben und die dann eben Vereinbarkeit für mich schwer gemacht haben. Das heißt, Caroline, bei mir war es sowas wie viel an die Arbeit gedacht. Ja, obwohl eigentlich war ja jetzt 13 Uhr, ne? Kind kommt heim vom Kindergarten oder und dann eigentlich könnte ich ja jetzt hier eine mega coole, einen coolen Nachmittag haben, aber den hatte ich überhaupt nicht, weil ich nämlich sehr viel an die Arbeit gedacht habe und dann das noch machen, jenes noch machen und so weiter. Klassiker. Mhm. Und das hat sich nicht gut angefühlt. Und so habe ich begonnen, mich mit mir selbst mehr auseinanderzusetzen. Eben zu erkennen, was treibt mich da an, was sind meine Glaubenssätze, was sind meine Muster, die ich einfach auch immer noch an den Tag lege und wie kann ich damit umgehen. Und für mich ist es Reflected Leadership, nämlich eben genau über die Reflexion dann eben auch zu neuen Verhaltens- und Gedankenstrukturen zu kommen oder Mustern zu kommen.
Ja, mega spannend. Auch danke für die tiefen Einblicke. Und ich kann das so nachvollziehen, ne? Dieses, je mehr ich arbeite, desto mehr leiste ich, desto mehr Anerkennung bekomme ich. Ich finde ja
Genau.
auch, das ist so in unserer Gesellschaft so normal. Ich habe manchmal auch so das Gefühl, Erwerbsarbeit ist fast wie so eine Religion mit so einem Gott. Das wird so angebetet, ne? Also ich kann nicht zu deinem Geburtstag kommen, weil ich arbeite. Komplett legitime Absagegrund, ne? Aber wenn du sagst, ich komme nicht zu deinem Geburtstag, weil es ist irgendwie gerade viel los oder ich habe nicht so eine Lust, boah, bist du fies und wie kannst du nur? Und ich denke mir immer so,
Yes.
aber Erwerbsarbeit rechtfertigt einfach alles, ja. Und da würde mich interessieren, so, was sind denn wirklich so die häufigsten, ja, sind es dann Glaubenssätze oder Verhaltensmuster, die ja Führungskräfte, die halt mehr als 40 Stunden machen, in sich tragen?
Welche das sind, meinst du?
Ja, was sind so das Häufigste, was dir begegnet?
Ah, lass mich nachdenken. Ich glaube, also generell viele, also ich muss es ja mal, ich glaube, es ist schwer, die Frage ist schwer zu beantworten, weil ich wirklich ganz unterschiedliche Themen habe. Ich bin jetzt gerade mal so gedanklich auch durchgegangen, ne? Ich hab da noch keine Analyse gemacht, spricht für mich. Aber es geht gerne in die Richtung, tatsächlich, es geht über das Thema Anerkennung, ganz klar. Anerkennung spielt eine ganz große Rolle in den ganzen Mustern. Wir haben das Thema, ich muss es allen recht machen. Da ist ganz viel drin, ne? Also auch dieses Nicht-Nein sagen können, auch glauben. Und dann kommen wir wieder in so Frauenthemen rein. Ich sag's echt ungern, ne? Also ich mache ungern das Fass auf. Aber da ist eine gewisse Tendenz einfach da. Insbesondere dann, wenn sie Mamas sind, dass da nochmal ein ganz anderer, fast schon Leidensdruck kommt, bezogen auf, also gerade zu so dieser Glaubenssatz, es muss jetzt noch genauso laufen wie vorher oder wie sonst, obwohl ich Mama bin, weil ich Mama bin. Ja, also ich darf keine Flanke aufmachen. Es muss erst recht laufen. Und da gibt es ganz spannende Geschichten dazu. Also ich glaube, da ist ganz viel Musik drin. Dann gibt es perfektionistische Ansätze generell, die vorher schon da waren, die dann wieder mitgetragen werden. Aber ich glaube, das sind so die allerhäufigsten.
Und wie kann ich es mir jetzt wirklich, also ich überlege so, wie kann Führung in Teilzeit funktionieren? Wir haben ja einmal den organisatorischen Part, aber eben vor allem so diese innere Antreiber. Und ist es denn wirklich möglich, eine Stelle, die vorher Vollzeit war, die dann schon mehr als 40 Stunden war, dann in Teilzeit zu begleiten, also auszufüllen? Oder braucht es da immer geteilte Führung, eine Assistenz, oder ähnliches?
Ist eine super Frage. Also machen wir mal die Prämisse auf, ne? Also die Prämisse wäre ja, wir reden über die gleiche Rolle. Das heißt, ich habe die Rolle schon mal inne gehabt und komme dann zurück nach Mutterschutz, Elternzeit und übernehme die gleiche Rolle wieder, richtig?
Ja.
Ich sage ja, das geht. Also es geht in Teilzeit die Rolle auszufüllen, aber nicht mit dem gleichen Headcount. In der Regel, außer, also mit der Annahme, dass natürlich die Mitarbeiter, die da sind, das Team, was da ist, auch schon ausgelastet war. Davon gehen wir jetzt mal aus. Wir gehen jetzt ja von der Normalsituation aus. Dann sage ich, mit dem gleichen Headcount wird es schwer. Ich könnte natürlich auf bestimmte Themen verzichten, die ich dann nicht mehr tue. Also, es wäre ein Ansatz. Und dann könnte man mit dem gleichen Headcount unterwegs sein. Dann stellt sich aber wieder die Frage, was ist mit der Erwartung von außen? Ne? Die haben ja schon immer XY gemacht und jetzt plötzlich nicht. Also das ist ein Riesenfass letzten Endes. Und da braucht es auch viel Commitment von außen, von oben, also auch auf Peer-Level allein schon, ne? Auf gleicher Führungsebene, aber eben auch von dem Vorgesetzten unter Umständen. Das ist natürlich, also da braucht es einfach viel Commitment für, ändern wir was intern, lassen den Headcount, das wäre so die eine Variante. Und die andere, klar, die halte ich für letztlich realistischer, zu sagen, wir nehmen tatsächlich noch Kapazität dazu. Ob das jetzt eine halbe oder eine ganze ist, kann ich dir gar nicht beantworten. Meistens ist es sowieso so, dass Mitarbeiter fehlen. Das ist ja eh meistens so. Ja, die wenigsten laufen auf normal. Und es fehlt oft sowieso Kapazität. Von daher wäre es eine Gelegenheit, vielleicht im Team eine Kapazität aufzubauen. Aber es ist kein Allheilmittel, Caroline. Ich kann dir die Frage nicht im Standard beantworten, weil es absolut davon abhängt, um welchen Bereich geht's? Wie tickt das Unternehmen insgesamt? Wie lief es bisher? Also wo sind Stärken? Wo sind aber sowieso schon Potenziale gewesen? Etc. Also ich gehe schon tief, ne? Du hörst es. Generell sage ich, ja, es geht. Und ich glaube sogar, es geht umso besser, wenn ich vorher da schon war, weil ich ein viel besseres Gefühl dafür habe, wie lief es denn und an welchen Themen kann ich ziehen, was kann ich verändern, weil ich es eben schon kenne. Also für mich war es so, dieses Thema Rückkehr in meine alte Rolle wäre für mich leicht gewesen. Ich habe es nicht gemacht, da gibt es andere Gründe dafür. Ich bin nicht in meine alte Rolle zurück, weil die war mit sehr viel Reisetätigkeit behaftet, die ich eben nicht mehr wollte. Das heißt, eine bewusste Entscheidung dort. Und dennoch wäre es möglich gewesen. Allein schon, weil ich mein Team sehr gut aufgestellt habe, schon bevor ich in Elternzeit gegangen bin.
Ich denke mir ja auch immer, das ist ja auch eine Riesenchance fürs Unternehmen, als ich noch als agile Beraterin in Unternehmen gearbeitet habe. War es nicht immer genau das Problem? Wir haben mehr als viel zu viel Arbeit. Die Teams hatten immer Kapazitätsprobleme.
Genau.
Und die Führungskraft saß meistens in einem Meeting nach dem anderen, meistens von 8 bis 17 Uhr und hat dann davor und danach To-Dos erledigt, wodurch dann die Überstunden zustande kamen. Ne? Ja. Und ich bin ja immer gekommen, dann auch, um eine agile Transformation da zu machen, zu begleiten. Wir hatten auf Strukturebene Möglichkeiten, Dinge zu schieben. Und wenn ich da jemanden im Team hatte, der aus Elternzeit kam, und da waren übrigens auch ein paar Männer, das fand ich nicht bei einem IT-Kontext. Die waren jetzt nicht 2 Jahre oder so raus, aber schon ein paar Monate. Dann hat es immer total geholfen, weil die selber einfach ein Need gesehen haben, ihre Stunden zu reduzieren, zumindest erstmal nur die 40 Stunden zu machen. Oder ich war auch in einem Unternehmen, da war 35 Vollzeit, ne? Also das war immer das erste Ziel bei den Männern, nur die Stunden zu machen, für die sie eigentlich auch bezahlt werden, ne? Und da war dann einfach eine andere Intention da. Und dadurch auch ein anderer Spielraum. Und auf einmal war es möglich, nicht mehr in allen Meetings zu sein. Auf einmal war es möglich, Meetings zu reduzieren, effizienter zu gestalten, andere Wege der Kommunikation zu finden und so. Und da frage ich mich immer, wenn das Unternehmen aber nicht an dem Punkt ist, dass sich Strukturen verändern dürfen sollen, sondern es einfach nur eine Person ist, die in Elternzeit ist, wie viel Chance hat diese Person, da eine Lösung für sich zu finden?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube ja tatsächlich an die persönliche Gestalterkraft. Also ich glaube ja, dass mehr geht, als wir vorher denken. Also so wie du es jetzt zum Beispiel beschrieben hast, klingt ja wie, naja, mein Umfeld passt schon nicht dafür. Ne, so habe ich dich verstanden. Ich bin vielleicht auch die einzige Person, gibt es ja Teams, ne, mit wenig Kindern oder anders formuliert, wenig Eltern, so rumformuliert. Ich glaube tatsächlich, dass keine Situation auswegslos ist. Ich glaube, dass es schwieriger oder leichtere Situationen tatsächlich gibt. Je mehr Verständnis dafür haben, ganz unabhängig davon, ob mit oder ohne Kind, das ist ja auch ganz unterschiedlich. Es gibt ja auch sehr verständnisvolle Kollegen oder Vorgesetzte, die keine Kinder haben. Ich aus meiner Erfahrung, es kommt auf den Versuch an und es kommt darauf an, sich selbst gut zu positionieren. Was ist mir wichtig? So wie du es auch gesagt hast, ne? Plötzlich gehen Dinge, weil ich habe neue Prioritäten, auch neue Bedürfnisse, neue Werte vielleicht sogar oder andere. Und die Herausforderung, unabhängig davon, wie mein Umfeld ist, ist ja dafür einzustehen. Das ist ja die Krux. Das ist ja das Thema, woran viele scheitern. Wenn sie schon wissen, was ihnen wichtig ist, und meistens ist es eben so, dass der Fokus dann natürlich sich verändert, in Richtung Kind, gerade wenn die Kinder noch kleiner sind, aber generell, dann dafür einzustehen, dann glaube ich, ist es unabhängig vom Umfeld.
Das macht auf jeden Fall Hoffnung. Weil viele ja in Elternzeit sind und halt sagen, ja, ich brauche es gar nicht erst probieren. Und bei uns ist der so alt eingesessen und das ist so ein großer Konzern und ich bin da so eine kleine Nummer und, ne?
Caroline, das sind die, die zu mir kommen dürfen. Das sind die, weil ich habe das Thema so oft, genau das kommt so oft zu mir. Nämlich, bei uns ist das aber so. Oder das hat noch nie geklappt. Ja, oder ich glaube, vor allem dieses, ich glaube, es klappt nicht, weil die ticken so und so. Oder mein Chef ist so und so. Und das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit wird dann da sein, wenn man es probiert hat. Oder Frau.
Ja, das kenne ich ja auch aus anderen Kontexten oder so anders sind die nicht, ne? Aber ich habe mich ja zum Beispiel neu beworben auf die Stelle, von der ich eben erzählt habe. Und da hatte ich ja zwei Kinder im Kindergartenalter. Und da hatte ich schon so ein Standing von, meine Arbeit ist gut und die können froh sein, wenn die mich kriegen, ne? 5 Jahre zuvor, als ich mit einem Kind auf dem Arbeitsmarkt war, hatte ich schon so diese Haltung von, wer nimmt mich denn jetzt mit dem Kind und wir wollen ja auch bald noch ein Kind und ich bewerbe mich eher auf so kleine Stellen und so, ne? Und da habe ich keinen Job bekommen. Und als ich dann halt aber mit dieser ganz anderen Haltung da rein bin, habe ich halt auf eine Initiativbewerbung einen Quereinstieg im Fremdbereich bekommen. Und das ist ziemlich easy, einfach weil ich halt völlig überzeugt war, ich bin die Richtige dafür und voll daran geglaubt hat, dass es funktioniert. Und da haben auch vom Außen gesagt, das ist ja Wahnsinn, wie kann das alles funktionieren? Und ich habe genau da, habe ich gesagt, ja, weil ich genau diese ganzen, das funktioniert eh nicht und das geht nicht und weil, und bei der Nachbarin war das ja auch so, das habe ich alles hinter mir gelassen.
Ja.
Und dadurch hat es geklappt.
Ja, und das würde ich dir unterschreiben. Das unterschreibe ich dir. Also weil genau mit der Haltung, also einerseits, die können froh sein, dass sie mich haben oder wieder haben oder noch haben, ne? So, das ist das eine. Macht tatsächlich viel aus, ist aber auch so ein Thema, gerade mit Elternschaft tatsächlich. Und das andere ist, in die Gestaltung gehen, fragen. Wer nicht fragt, der nicht gewinnt.
Ja, ja. Jetzt haben wir ja, also wir sind ja beide auch so ein bisschen beim Thema Zeit und Selbstmanagement unterwegs. Mhm. Und was ich mich frage, wenn ich jetzt eine Führungsrolle habe, die auf eine 40-Stunden-Woche ausgelegt ist und ich möchte dann der zum Beispiel die in 20 Stunden ausleben, können wir da mal konkrete Beispiele machen? Also was kann ich denn zeitlich einsparen? Was kann ich denn gut abgeben oder weglassen? Gibt es irgendwie so Zeitfresser, die häufig vorkommen? Ja, wahrscheinlich ist es auch sehr individuell, aber vielleicht können wir mal so ein paar
Total.
Beispiele aufmachen.
Ja, also was ich sag dir erstmal, wie ich da dran gehe. Ja.
Mhm.
Ich analysiere das, was die Person, ich sag mal, aktuell auf dem Tisch hat, also oder eben an Aufgaben hat. Das schauen wir uns ganz genau an. Was davon gehört eigentlich wirklich zu mir? Weil die meisten, also wirklich die meisten, haben nicht nur das auf dem Tisch, was dorthin gehört. Ja. Also ich rede von Führungskräften jetzt an der Stelle, gerade dort.
Ja.
Und deshalb, wir sortieren da erstmal. Und dann schauen wir, was davon braucht es überhaupt noch? Und wenn ja, wohin könnte das gehen? Wir reden ganz stark über das Thema Delegieren. Im Grunde genommen ist es kein neues Delegieren. Oft ist es ein Delegieren, was einfach noch nicht stattgefunden hat, schon vielleicht vor Kind hätte stattfinden müssen.
Mhm.
Ja. Das heißt, so damit starte ich. Damit starte ich und damit bewegen wir schon hochprozentig ziemlich viel. Einfach dort Struktur reinbringen, Klarheit reinbringen und vor allem dieses Thema delegieren.
Mhm.
Dorthin geben, wo es eigentlich hingehört. Im Zweifelsfall, das hast du vorhin angesprochen, ja, okay, brauchen wir neue Kappa. Im Zweifelsfall auch mit zusätzlicher Kappa.
Okay.
Du willst noch eine Stufe tiefer gehen?
Wenn du hast, ja.
Im Grunde genommen ist es Maß unerschwinglich. Ich würde sagen, lass doch mal, ich würde die Frage an unsere Zuhörer geben, weil ich glaube, jedem, der jetzt zuhört und sich die Frage stellt, wenn ich jetzt nur eine Sache benennen könnte, die bei mir auf dem Tisch ist, aber eigentlich gehört die nicht dorthin, weil entweder es andere besser können. Gibt es ja oft, ne? Ich hänge noch an Themen, die aber eigentlich jemand anderes besser kann. Oder weil vielleicht auch Themen, auf die ich gar keine Lust habe und die andere lieber machen sollten, gibt es ja auch. Oder eben Themen wie, ich sollte meine Kapazität eigentlich woanders hingeben als dorthin. Auch ein klassisches Thema. Und wenn ich mir die drei Fragen beantworte, werde ich zu jeder Frage einen Punkt finden, als Erkenntnis für, das gehört nicht mehr auf meinen Tisch. So würde ich es gern stehen lassen wollen, Caroline, weil ich glaube, die Frage, wenn ich jetzt ins Detail schaue, auf die vielen Funktionen, die es gibt, ne, und auch nochmal, welche Themen dann quer mit reinkommen können, die ja oft fachlicher Natur sind, glaube ich, ist zu diffizil.
Okay.
Ist es okay für dich?
Ja, klar.
Ja.
Mir ist halt wichtig sozusagen, was können jetzt die hier zuhören und die es
Genau.
betrifft, schon für sich umsetzen? Und das hast du ja sehr klar benannt. Ich stelle mir jetzt halt den nächsten Schritt in der Herausforderung vor, weil du musst es ja jetzt dann auch wieder loswerden. Wie ist denn so da deine Erfahrung? Wie kann das denn gut gelingen?
Generell, wie delegiere ich richtig, ist das die Frage?
Also
Weil
wenn ich jetzt, ja, es ist ja nicht nur delegieren, sondern es ist ja,
ja.
ich habe ja dann Verantwortung übernommen für
Ja.
Themen, die ja entweder gar nicht zu mir gehören oder die ich eben nicht gut kann, ne? Alles, was du gerade
Ja.
aufgemacht hast. Und wenn das jetzt schon seit Jahren eingeschliffen ist, wohin gebe ich es denn dann und wie kommuniziere ich das klug? Weil das schleift sich ja ein. Wenn ich das immer
Total.
gemacht habe die letzten Jahre und auf einmal sage ich ja, aber ist ja eigentlich gar nicht mein Thema, da sagen die anderen so, hä, warum? Machst du doch immer gemacht.
Ja, also ich habe damit gut, ich und auch meine Coaches haben damit gute Erfahrungen gemacht, weil in der Regel ist es so, dass sich die Mitarbeiter, klar, die haben meistens selbst schon viel, aber oft sind es ja auch Themen, die beim Chef waren, ich formuliere das jetzt so, ne, und die kriegt dann ich, die haben schon eine andere Wertigkeit, oft allein dadurch. Und dieses, ich gebe es jetzt dir, hat was, ne? Also, und die meisten kriegen ihre Themen gut ins Team sortiert. Kann dann
Okay.
sein, dass vielleicht dort auch nochmal Verlagerungen stattfinden müssen. Es könnte spannend sein, auch nochmal teambezogen zu schauen, wer hat dort was, wie sieht es denn dort mit der Arbeitsverteilung aus oder eben auch Aufgabenverantwortungsverteilung und sich das nochmal anschauen. Vielleicht ist es ist nicht immer nur so, dass man sagen kann, ich drücke jetzt eine Sache raus, ne, und dann und es passt ins Team. Vielleicht muss man dort auch nochmal genauer hinschauen. Wie sind dort die Aufgaben verteilt?
Ja,
Ja,
kann ich mir
und
gut vorstellen mit diesem, oh, ich habe jetzt die Aufgabe der Chefin gekriegt. Ich bin hier besonders wertvoll im Team.
und es ist tatsächlich auch so, ne? Oft sind es ja auch Themen, die, von denen man glaubt, ja, ne? Von denen die Führungskraft glaubt, ja, die kann ich nicht abgeben, das ist viel zu wichtig. Und dann den Schritt aber zu gehen in der Erkenntnis, ja, in Wirklichkeit, ne, es gehört wirklich nicht zu mir, haben die Aufgaben eine andere Wertigkeit. Was ich noch ganz wichtig finde, weil du hast vorhin gesagt, Zeitfresser, ne? Zeitfresser sind ja nicht nur Aufgaben, sondern Zeitfresser sind auch gern mal Störungen. Ich nenne die jetzt einfach mal so Störquellen. Und das wäre eben so die nächste große Analyse, die ich gerne mache. Eben auch zu gucken, hey, was ist es eigentlich, was dir im Alltag den Stress wirklich bringt? Weil oft sind es nicht die Aufgaben oder die Menge der Aufgaben, das kann so das eine sein, aber es ist eher dieses, wie läuft mein Alltag eigentlich ab? Und es fängt an mit, das hast du vorhin angesprochen, mit, eigentlich springe ich von einem Meeting ins andere. Allein sich das anzuschauen. Und dann damit kommen wirklich viele. Also das ist definitiv ein Volltreffer, Caroline, ja? Ein Meeting nach dem anderen. Ja, aber wie schaffe ich es denn genau da, auch das zu verändern? Wie entscheide ich, ob ich dorthin gehe oder nicht? Wie müsste das Meeting sein, dass es sich für mich lohnt, dort gewesen zu sein? Auch da fängt es ja schon an, ne? Meetingkultur an sich. Wir schauen aber auch auf teambezogene Zeitfresser. Und es ist nicht despektierlich gemeint, es ist einfach so, ne? Da schleifen sich ja auch Themen ein. Und ich schaue dann, was könnten gute Standards, auch Kommunikationsstandards fürs Team sein, um da effizienter zu sein. Und das hilft allen. Und oft sind es, und es klingt groß, das ist es nicht, das sind echt oft die kleinen Veränderungen, die einen riesen Schritt bewirken.
Hast du auch Erfahrung so mit Fokusarbeitszeiten im Team, wo man einander nicht ansprechen darf? Und?
Ist natürlich ein Thema, mit dem ich auch rausgehe, ne? Wo ich sage, wie wäre es damit? Du, ich sag's dir mal aus eigener Erfahrung. Wär das interessant, weil ich habe das für mein Team etabliert.
Ja, erzähl.
Oder für eins meiner Teams, ne? Weil wir, also Personalabteilung, wie ist es? Da kommt jeder immer, ne? Das war gefühlt 24/7 stimmt nicht, aber es hat sich so angefühlt. Es war immer jemand an der Tür. Wann können wir in Ruhe arbeiten? Und das war ein Energiefresser für mein Team. Und auch Stressfaktor. Du, wir haben Sprechzeiten etabliert und es ging, es kam nicht gut an. Es kam wirklich nicht gut an. Und wir haben gesagt, wir brauchen es aber, weil wir sonst eben die Aufgaben, die wir eigentlich machen müssen und die vor allem sehr zuverlässig rausgehen müssen, sei es jetzt Zeiterfassung, Entgeltabrechnung und so weiter, ne? Weil die einfach nicht sauber durchlaufen können. Oder wir wollen, dass die gut laufen. Und deshalb brauchen wir diese Sprechzeiten. Das war eigentlich unser Hauptargument, dass wir eigentlich noch die Arbeit geschafft kriegen, die wir haben. Da waren natürlich noch andere Themen außer die, aber gerade dort, ja, da ist ein hoher Schmerzfaktor drin. Ja, und es hat wunderbar geklappt. Es hat Anlaufzeit gebraucht, die Sprechzeiten zu etablieren. Wir waren dann einfach wirklich zu bestimmten Zeiten nicht ansprechbar. Und das waren unsere Fokuszeiten, in denen in Ruhe gearbeitet werden konnte. Wurden auch Telefone umgestellt, je nach Thema. Das fand ich, das habe ich meinem Team auch in Anführungsstrichen erlaubt. Ne? Manche glauben ja, sie dürfen es halt. Auch das ist so ein Thema, was da dürfen wir uns auch erlauben als Team. Und es hat wunderbar funktioniert. Die einen haben sich dran gewöhnt und die anderen waren happy.
Ja, ich habe da auch total gute Erfahrungen mit gemacht.
Ja.
Ich war in einem Team, die haben auch Support gemacht, ne? Aber nicht nur, also IT-Support innerhalb des Konzerns. Und da sind halt die alteingesessenen Leute, ja, sind halt einfach immer vorbeigekommen und haben gesagt, du, da funktioniert was nicht. Ne? Und eigentlich gab es aber ein Ticketsystem. Und es haben aber halt die seit 20 Jahren da arbeiten, nicht benutzt, so. Und es waren alles junge Leute in dem Team und die haben sich nicht getraut, Nein zu sagen, ne?
Ja.
Und dann hat die Führungskraft auf dem Team, also ich habe mit dem ganzen Team zusammengearbeitet, hat gesagt, pass auf, ihr dürft nicht mehr an der Tür Themen annehmen. Verbiete ich euch jetzt hiermit. Ihr müsst sagen, soll ein Ticket schreiben, wenn die Person ausrastet, schickt die zu mir. So.
Mega cool, aber.
Ja. Und ich saß mit in dem Großraumbüro immer 2 Tage die Woche und habe das dann sozusagen live mitbekommen. Und die Leute, die waren vielleicht erbost und die Führungskraft war vor allem nie da, ne? Dann haben die halt immer gesagt, dann geh doch bitte zu XY und beschwer dich, ich darf das nicht mehr. Und dann, ja, da gehe ich hin. Ja, nee, jetzt ist der in dem Meeting. Ah, der ist zu der Niederlassung gefahren, der ist ja gar nicht da. Dann rufe ich den an. Der geht nicht ans Telefon. Und trotzdem, also weil die Führungskraft halt gesagt hat, ich erlaube euch das nicht. Haben sie es halt auch nicht gemacht. Ne? Und es hat 3 Monate gedauert und dann hat es funktioniert. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass halt nicht mehr alle 10 Minuten jemand reingekommen ist. So.
Ja.
Und sie hatten deutlich mehr Tickets, was dann auch wieder eine Verargumentation war, halt zu sagen, wir brauchen entweder mehr Zeit oder mehr Leute in unserem Team.
Genau.
Weil vorher war das Ticketsystem ja gar nicht so voll, weil die Leute sind ja so reingekommen.
Ja, und es ist, wie du sagst, also es braucht eine mutige Führungskraft, ne? Jemand, der auch sagt, ja, ich stehe dafür ein, ich unterstütze mein Team. Und gleichzeitig aber eben auch diese Gewöhnungszeit. Weil es hat, auch bei uns hat es wirklich einen Moment gedauert, bis alle fein waren und sich das, und sich auch daran erinnert haben, dass wir gerade keine Sprechzeit haben. Ne?
Ist ja
ganz seltsam, wirklich. Ja.
Ja. Ja, vielen Dank für die Einblicke. Lass uns doch am Ende nochmal auf das Thema Führung und Selbstführung eingehen. Mhm. Was können wir daraus, also was gibt es da zu beachten oder was können wir hier reflektieren?
Oh, Caroline, das Thema ist riesig. Lass mich mal Frage zurück. Oder würdest du mir das Thema Selbstführung kurz mal eingrenzen für dich? Wo du, was ist so ein bisschen was ist so deine Zielrichtung, wo du hin willst?
Also ich habe nichts Bestimmtes, wo ich jetzt hinlenken will, sondern ich denke halt so, wenn du Elternteil wirst, wirst du ja auch nochmal krass gespiegelt durch dein Kind und durch dein Verhalten.
Ja.
Und du darfst ja auch eine gewisse Führungsrolle deinem Kind übernehmen. Das ist sicherlich nochmal anders, als ein Team zu führen, aber da sind wir vielleicht auch Parallelen so. Und was hat jetzt Selbstführung? Ne, ich sehe ganz viel Selbstführung hat auch ganz viel mit der Mutterrolle zu tun. Und was hat jetzt Selbstführung auch mit der Führung eines Teams zu tun?
Also ich sehe tatsächlich sehr viele Parallelen. Lass mich es mal kurz aufreißen, das Thema. Ja, was verstehe ich unter Selbstführung? Was gehört für mich da auch mit rein? Oder welche Aspekte dürfen berücksichtigt werden? Für mich gehört damit rein eine sehr gute Selbstfürsorge tatsächlich, weil ich nur in meiner Energie, wenn ich in meiner Energie bin, auch die Ressourcen habe, um mich selbst zu führen. Selbstführen heißt dann in dem Fall, mich so zu verhalten, wie ich es eigentlich möchte. Das wäre meine Definition davon. Selbstführung, da gehört für mich auch das Thema Selbstorganisation mit rein, weil auch wieder darum Energie frei wird, Ressourcen frei werden. Nicht nur zeitlich, sondern vor allem energetisch. Also da gehören auch natürlich Resilienzthemen mit rein. Wie gewappnet bin ich für herausfordernde Situationen? Ich glaube, wir beide wissen es sehr gut und alle, die zuhören, ja, Elternschaft bedeutet auch Herausforderung. Und da bringe ich, und jetzt bringe ich nochmal die Thematik rein, Selbstkenntnis. Wie gut kenne ich mich selbst? Das heißt, weiß ich, auf welche Themen ich anspringe? Also welchen Knopf hat gerade mein Kind gedrückt? Bei mir, das ist mein Thema. Das gehört für mich auch zur Selbstführung dazu, weil je besser ich das weiß und kenne, umso eher kann ich mich so verhalten, wie ich es eigentlich möchte, statt impulsiv vielleicht zu reagieren auf diesen Trigger. Da ist halt auch ein Großteil meiner Arbeit drin. Und das zusammengefasst würde eben zu dieser Selbstwirksamkeit führen. Und selbstwirksam heißt für mich an der Stelle eben genau auch die Dinge mit meinem Verhalten erreichen, die ich eigentlich erreichen will. Und das meine ich ganz authentisch und natürlich. Jetzt habe ich deine Eingangsfrage vergessen.
Du hast dich schon, bist schon drauf eingegangen.
Ja?
Da ging es ja um Selbstführung und Führung vom Team. Also
ja.
Was gibt es da zu beachten? Welche Themen darf ich mir da anschauen?
Und ich würde einer Führungskraft genau das Gleiche erzählen. Also für mich ist es ist nicht komplett das Gleiche, eine Familie zu führen oder ein Team zu führen, logischerweise, weil da ganz andere Kontextfaktoren noch mit drin sind. Aber letzten Endes, das ist ja auch das Spannende bei meiner Arbeit, weil zu mir kommen Führungskräfte, die vielleicht Familienthemen haben, die einfach sagen, boah, ich wünsche mir eine bessere Beziehung zu meinem Kind oder ich bin da manchmal so komisch, ne? Anders als ich will. Und dann gibt es aber auch diejenigen, die das Thema im Team haben. Und das Spannende ist, oder mehr im Team haben oder mehr dort, ja. Und das Spannende ist, dass wenn wir an einer Stelle arbeiten und eben zum Beispiel uns ganz diese Themen, die ich besprochen habe, auch anschauen und bearbeiten, lösen, gibt es nicht nur eine Veränderung im Team, sondern eben auch zu Hause. Weil, und da komme ich wieder dorthin, ich nehme mich ja wieder selbst mit. Und von daher ist sind es tatsächlich die gleichen Schrauben, will ich es mal sagen, an denen wir drehen können, die in allen Lebensbereichen eine Auswirkung haben.
Ja.
Macht Sinn.
Macht total Sinn.
Finde ich auch.
Vielen Dank für all deine Einblicke. Wenn jetzt hier eine zuhört und sagt, ich bin Führungskraft und ich fühle mich total angesprochen, wo findet sie denn mehr zu dir?
www.dianakonte.de. Mehr zu mir und dort gibt es einen ganz tollen Button und der heißt Gespräch vereinbaren. Und dann würde ich sagen, klick auf den Button, such dir einen Termin aus, wir sprechen, wir gucken, wie passen wir zusammen, was sind deine Themen und wie kann ich dich unterstützen?
Cool. Ich packe den Link in die Shownotes. Sag für heute vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, es war super wertvoll, vor allem eben für die Führungskräfte. Und du darfst gerne noch einen abschließenden Satz zur Verabschiedung sagen.
Ich darf einen abschließenden Satz sagen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass Caroline und ich dir gute Impulse geben konnten für deinen Alltag und ich freue mich, mit dir zu sprechen.
Wenn du Bock hast auf einen freien Kopf, mehr schaffen willst und weniger tun möchtest, dann hol dir mein Buch Die Kopffreie Methode – Mehr schaffen, weniger tun. Das Buch ist im Kösele Verlag erschienen und findest du überall im Handel. Und natürlich gibt es auch einen Link in den Shownotes.